Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clock Talk zwischen Herzhektik und Hygiene. Und heute freuen wir uns ganz besonders, Sie hier bei uns in Gummersbach begrüßen zu dürfen, aus dem fernen Tübingen, Herrn Dr. Flash. Ich würde Sie einfach mal ganz kurz vorstellen. Sie korrigieren mich, wenn ich was Falsches sage. Sie sind Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie und spezialisiert auf Unfallchirurgie, Intensivmedizin und Medizinhygiene. Sind Krankenhaushygieniker und ganz viel im Rechts- und Gesundheits- bzw. Gutachtenmanagement unterwegs. Und sind jetzt tatsächlich aus Stuttgart gestern direkt zu uns durchgekommen, weil Sie da noch bei Gericht waren.
Das heißt, Sie haben den Fortschritt von Stuttgart 21 gesehen?
Den nicht vorhandenen?
Den gibt es ja nicht.
Ist ja. Das eigentlich Stuttgart 21, weil es 21 fertig werden sollte? Oder weil Sie da angefangen haben?
Genau.
Sollte fertig werden, ne?
Ja, irgendwie gut. So, ne? Das ist so ein bisschen wie mit dem Berliner Flughafen, der vor 20 Jahren fertig werden sollte, ne? Ja, wir sind abgeschweift.
Kann mir nicht hören.
Ja. Ja, wie gesagt, schön, dass Sie bei uns sind heute. Wir sind ganz gespannt, heute auch einfach die Patientensicherheit aus dem Blickwinkel eines Arztes mal zu begutachten. Ganz wichtig ist uns, das sagen wir in jeder Folge immer, dass wir nicht hier sitzen, weil wir jemandem Angst machen möchten oder weil wir Panik schüren möchten, sondern weil wir über das Thema aufklären möchten. Wir halten Patientensicherheit für einen sehr, sehr zentralen Bestandteil der Medizin, wollen weder eine Klinik schlecht machen, noch das Können irgendeines Arztes, einer Ärztin oder sonst jemandem irgendwie in den Dreck ziehen, sondern einfach ganz offen über das Thema sprechen, Aufmerksamkeit schaffen
und aufklären,
ja. Ne, über Themen sprechen, die schiefgehen können, die man vielleicht vermeiden kann. Wer weiß, wofür es gut ist. Fangen wir einfach mal an mit der zentralsten Frage eigentlich. Was bedeutet Patientensicherheit für Sie in Ihrem täglichen Alltag?
Als Patient hat man natürlich einen Anspruch drauf, die bestsicherste Behandlung zu erfahren. Und unser Anspruch sollte sich daran orientieren, was beispielsweise in der Luftfahrt an Standards heute vorhanden sind. Wenn man jetzt mal die Geschichte der Luftfahrt anguckt, wie wenig da passiert mittlerweile, so sollte das auch unser Anspruch sein, die Risiken, die der Patient zweifelsohne hat, allein durch die Tatsache, dass er krank ist, dass er eine Intervention braucht, sei es durch Operation oder sonstige Intervention, dass er in einer anderen Umgebung ist, wo er auch, sagen wir, hygienisch gefordert ist. Mhm. Diese Ängste muss man natürlich ernst nehmen. Und dazu sollte man ein System implementieren, was als Anspruch den größtmöglichen Sicherheitsfaktor einfach bietet. Das sind sicher verschiedene Dinge. Das kann Technologie sein. Wenn Sie als Medizinproduktehersteller heute anschauen, was allein für bürokratische, administrative Hürden in Europa vorhanden sind, um ein Medizinprodukt an den Markt zu bringen, dann kann man sich ja mal vorstellen, was es in anderen Bereichen auch bedarf, um ein Sicherheitssystem zu implementieren. Mhm. Also Technologie ist sicher ein. Dann der Faktor Mensch, der sicher das größte Risiko darstellt. Mhm. Das ist ein Dilemma. Mhm. Wir haben nun mal alle Arten an Persönlichkeit, auch im Gesundheitssystem, mit allen Vorzügen und Nachteilen. Mhm. Und da müssen natürlich Spielregeln geschaffen werden, an die sich alle rechtsverbindlich halten müssen. Mhm. Und das sind die beiden großen Bereiche, der Technologiebereich als auch der personelle Bereich, der letztendlich einen Ansatzpunkt bietet, ein Sicherheitssystem zu etablieren. Mhm. Notwendig sind dann natürlich nicht nur, dass es quasi geschrieben steht oder hinterlegt ist, sondern dass es auch gelebt wird und vor allen Dingen auch kontrolliert wird. Mhm. Ohne Surveillance, wie wir das in der Hygiene sagen, und das heißt Überwachung, funktioniert das System nicht. Da gibt es natürlich Widerstände. Wer lässt sich schon gern überwachen bei der Ausübung seiner persönlichen Arbeit? Mhm. Ist auch unser Betriebsverfassungsgesetz diesbezüglich vielleicht ungeeignet, Patientensicherheit in jedem Fall zu etablieren, denn alle Überwachungsmöglichkeiten, die ich habe, um Patientensicherheit zu generieren, werden ausgebremst, möglicherweise durch den Betriebsrat, weil die sagen, so weit geht die Freiheit nicht. Das ist dann eine Rechtsgüterabwägung, wo man sagt, die Freiheit des einzelnen Angestellten ist aus meiner Sicht niedriger zu bewerten als die Sicherheit des Patienten, wo es um Leib und Leben geht. Mhm. Das ist auch eine tägliche Auseinandersetzung, die ich immer mal wieder führen muss.
Mhm. Wie sind diese Situationen dann? Können Sie uns da mal kurz mit hinnehmen? Wie ist das dann? Sie führen dann Diskussionen, weil irgendwas nicht so ausgeführt wird, wie es eigentlich sein sollte.
Also ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit ist Hygienemanagement. Mhm. Hygienemanagement heißt übersetzt Infektionsprävention und aus dem angloamerikanischen Infection Control, also die Kontrolle, dass das nicht quasi ausufert. Mhm. Und dazu gibt es die Spielregeln. Das ist eine Unmenge von Leitlinien, Verordnungen, Gesetzes, aber auch ein Regelwerk, das man im Krankenhaus Hygieneplan nennt. Mhm. Ein wesentlicher Teil der Hygiene ist die Händehygiene. Mhm. Da wir ja Handwerker sind und ist nun mal unsere Hand das Werkzeug, was am häufigsten kontaminiert ist. Mhm. Und es gibt da durchaus Überwachungsmöglichkeiten, zum Beispiel WLAN-assoziierte Desinfektionsmittelspender, die einem sagen, ob jetzt der betätigt wurde, nachdem man einen Patientenkontakt hatte. Mhm. Und da könnte ich ja dann auch Konsequenzen daraus ziehen. Mhm. Wir hatten mal einen zum Testen und wollten mal testen, ob der auch benutzt wird, weil das weiß ich ja nicht. Ich sehe ja nur den Verbrauch. Mhm. Und dazu habe ich den in der Umkleide im OP aufgehängt. Und zwar, nachdem man sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen hat, an die desinfizierend gewaschene OP-Wäsche rangeht. Mhm. Da hängt ein Desinfektionsmittelspender.
Oh ja, den sehen wir oft. Der hängt direkt neben unseren schönen Clocks.
Der hängt neben den Clocks, genau. Ja. Ich sage Ihnen, dass dieser Desinfektionsmittelspender am wenigsten von allen Desinfektionsmitteln benutzt wird.
Das dachte ich mir fast.
Und das ist ja der einzig Sinnvolle. Also wenn ich schon den Aufwand betreibe, die OP-Schuh desinfizierend zu reinigen, die OP-Wäsche desinfizierend, dann ist es ja letztendlich sinnvoll, dass ich nicht mit meinen Händen jetzt an die OP-Wäsche gehe, wo ich mich gerade sonst wo noch gekratzt habe, sage ich mal vorsichtig.
Das ist absolut richtig.
Und da war ich schon relativ frustriert. Und das ging sowohl in der Männerumkleide als auch in der Frauenumkleide. Gleichermaßen wurde er relativ wenig betätigt.
Okay.
Also ich brauche ein Kontrollsystem. Der Betriebsrat ist dagegen, dass wir sagen, ich kann erfassen am Patientenbett, ob er die vorgeschriebene Händedesinfektion getätigt hat.
Oder nicht.
Oder nicht. Mhm. Und kann daraus möglicherweise auch Sanktionen ableiten. Ja. Mhm. Aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, denn ein Regelsystem, was grundsätzlich von manchen torpediert wird oder nicht eingehalten wird, ist sanktionsfähig. Mhm. Ohne Sanktionen funktioniert das nicht. Mhm. Also,
ja, da bremsen wir uns in Deutschland wieder aus. Ne?
Und Control ist wichtig.
Das ist wahrscheinlich, wenn man mal links und rechts
über die Patientensicherheit durch die Dokumentation zu gewährleisten. Mhm. Also indem man Unmenge in die Papier- oder digitale Akte hinterlegt.
Ja.
In meiner fränkischen Heimat sagt man, vom Wiegen wird die Sau nicht fett.
Das ist absolut richtig, ja.
Ich kann viel dokumentieren und nach Aktenlage ist das auch häufig völlig korrekt, aber ob es dann letztendlich gemacht wird, zeigt letztendlich nur ein Audit und die Begehung und vor Ort überprüfen.
Mhm. Und überwachen.
Und überwachen.
An der Stelle.
Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist das ein absolutes und unerschütterliches Recht eines Patienten, dass er die größtmögliche Sicherheit erfährt, wenn er ohnehin schon durch Krankheit, Verletzung oder auch Todesbedrohung, sagen wir mal, schwer bedroht ist.
Mhm. Ja, da haben Sie absolut recht. Das ist ganz spannend, dass Sie das sagen. Wir sind nämlich gerade auch an so einer neuen Sache dran, OR-Blackbox heißt, das kommt tatsächlich aus Amerika, wo auch dieses ganze Thema ja mit Persönlichkeitsrecht und so generell ein bisschen niedriger ist, ist so eine 360-Grad-Überwachung des OP-Raums während eines Eingriffes und dann auch eine automatische Dokumentation dahinter per QR. Also es schaut alles, was passiert und dokumentiert es auch. Eigentlich ein super spannendes Thema, wenn man auch mal so ein bisschen an den Patienten denkt, aber auch total entlastend, glaube ich, wie groß halt dieser ganze Dokumentationsaufwand halt auch ist. Aber es kommen dann natürlich auch wieder die Persönlichkeitsrechte des Chirurgs, des OP-Personals, dass ich halt überwacht bin bei dem, was ich tue.
Also in Amerika war das ja mal gang und gäbe, dass man dem Patienten eine Videoaufnahme seiner eigenen herzchirurgischen Operation ausgehändigt hat am Ende der Operation oder am Ende des stationären Aufenthaltes. Das hat sich in Deutschland nie durchgesetzt. Eben aus Gründen der Persönlichkeitsrechte und auch des Copyrights. Was passiert mit diesen Dingen? Also das ist juristisch nicht so zwanglos zu fordern. Und rein juristisch gebe ich natürlich ein Beweismittel aus der Hand, wenn es zum Krachen kommt, wo ich natürlich Schwierigkeiten habe, mich möglicherweise zu exkulpieren.
Ja, absolut. Ist ein harter Schritt und ein weiter Schritt. Ich glaube, ich sehe den auch in Deutschland noch nicht. Ja, Dokumentation ist bei uns das Thema, glaube ich. Wo wir dann auch dran müssen. Sie hatten auch wunderbar die Flugzeugindustrie oder sagen wir mal die Flugsicherheit. Die arbeiten ja
auch sehr, sehr viel. Hat man an anderer Stelle auch schon mal, ne?
Genau. Kommt halt das ZIRS-Modell halt auch her, ne? Dass man sich schaut, wo wäre fast was passiert und dann schaut, warum war das so. Dokumentiert wird aber in der Regel ja nur das, was passiert, oder? Oder auch das, was nicht passiert. Was glauben Sie, wie hoch die Akzeptanz von diesem Ganzen? Wir hatten auch 2, 3 OP-Pfleger tatsächlich da, die hatten das zwar schon mal gehört, aber noch nie in Anwendung erlebt. Wie hoch ist die Akzeptanz dann in deutschen Krankenhäusern? Ist das gelebt oder ist das nur da?
Es ist da, also es ist jetzt nicht als wesentliches Mittel zur Qualitätsverbesserung da. Ganz im Gegenteil, ich erlebe ZIRS-Meldungen auch, um auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, die meinen Alltag, sagen wir mal, negativ beeinflussen. ZIRS-Meldungen als Teil der Überlastungsanzeige halte ich für völlig absurd. Dazu gibt es andere Mechanismen. Die ZIRS-Meldung sollte wirklich der beinahe Zusammenstoß sein, um dann raus Konsequenzen abzuleiten in meinem Technologie- oder in meinem Sicherheitssystem.
Und wird das gemacht?
Ja, das erlebe ich. Erlebe ich. Die ZIRS-Meldung als Alternative zur Überlastungsanzeige. Das hat da nichts zu suchen. Die Überlastungsanzeige ist eine Anzeige arbeitsrechtlich gegenüber meinem direkten Vorgesetzten. Die Überlastungsanzeige hat nichts in einem anonymen System zu suchen, wo beinahe Zusammenstöße erfasst werden sollen.
Ja. Wie ist generell der Status quo im Krankenhaus in Deutschland? Sie sehen ja jetzt schon einiges auch. Wie würden Sie das beurteilen? Also ist das wirklich so dramatisch, wie es teilweise hingestellt wird, oder wird es schon auch sehr gelebt, dass man sich an Checklisten hält, dass man in der Regel die Desinfektionsmittelspender eben doch benutzt, diese ganzen Sachen. Wie ist da der Stand? Wie würden Sie das einschätzen?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt eine grandios gelebte Welt im Krankenhaus vorfinden, sondern ich erlebe schon alle Defizite, Menschlichkeiten, zwischenmenschlichen Probleme, so wie im täglichen Leben. Man erwischt sich ja auch selber, dass man sagt, wird schon nichts passieren, oder? Das ist ja immer schon gut gegangen. So erlebe ich das natürlich im Krankenhaus auch. Wir haben natürlich auch schon ein Problem, dass wir in manchen Bereichen unterfinanziert sind. Und auch mit Personell unterbesetzt sind. Das eine ist ja die Folge auch des anderen. Und dann muss ich natürlich akzeptieren, dass dann manches eben nicht passiert. Und daraus dann auch Probleme entstehen. Ich habe nicht den Eindruck, als wenn jetzt die Fälle nicht gelebter Patientensicherheitskultur zunehmen und wir ein Problem haben. Aber es gibt schon Indikatoren, die uns zeigen, hier ist ein gewisser Handlungsbedarf.
Was sind das für Situationen? Was ist da besonders fehleranfällig? Wo sehen Sie die meisten Risiken? Das wird ja wahrscheinlich, also wir haben zum Beispiel jetzt viel innerhalb des Podcastes über das die Zeit vor der OP, der Patient wird eingeschleust, man geht Checklisten durch, man stellt offene Fragen, man ist im Dialog irgendwie mit dem Patienten, dann gibt es das Team-Timeout, das sind so Sachen, wo wir oftmals drüber gesprochen haben, wo wir sagen, okay, da kann schon sehr viel vermieden werden irgendwie. Jetzt kommen Sie aus der Hygiene, was sind da typische Situationen, wo Sie sagen, da ist Obacht geboten, sonst geht's in die Hose?
Also grundsätzlich haben wir ein Problem durch die Kürze der Verweildauer. Wir haben gar nicht die Chance, den Patienten so richtig kennenzulernen. Wir erleben ihn vor der Operation nicht. Wie ich vor 33 Jahren angefangen habe als Arzt, dann war es absolut üblich, dass natürlich der Patient am Tag vor der Operation aufgenommen wurde. Da hat man natürlich auch nochmal Chance, was abzuklären, einen Eindruck zu kriegen. Da muss ich mich ja heute auf eine Dokumentation verlassen, so wie es quasi die Aktenlage hergibt.
Von jemand anders, ja.
Ich gehe dann zum OP-Check-in als Operateur, wenn ich überhaupt die Zeit habe, vor der Operation noch meinen Patienten ausgiebig zu visitieren. Im Extremfall muss ich eine Operation machen an einem Patienten, den ich nie gesehen habe, weil letztendlich das so das System hergibt. Dann wird er operiert oder behandelt und kaum ist er halbwegs wieder da, ist er schon wieder weg. Also die letztendlich Selbstkontrolle, was aus meinem Patienten wird, ist ja schon eingeschränkt durch diese ultra kurzen Verweildauern, die wir heute haben.
Dass der Aufenthalt als solcher einfach nicht mehr so lang ist.
Das heißt jetzt auch die weiteren Bestrebungen, die Erweiterung des ambulanten OP-Kataloges, die Aufnahme von viel mehr Eingriffen in tageschirurgischen Setting, fördert das ja dann auch nochmal massiv, ne? Wo er gerade in die Richtung geht.
Ja, das genau. Da geht leider die Politik von einer falschen Vorstellung aus. Die geht von einer Idealvorstellung der ambulanten Versorgung aus. Gehen Sie mal heute als GKV-Patient und wollen einen Facharzttermin haben. Kardiologie, den kriegen Sie in 8 Monaten.
Ja, frühestens.
Da gehen wir von einem System der ambulanten Versorgung aus, die nicht real vorhanden ist. Und dann entlassen wir die, oder wir müssen die Patienten aus unserer Obhut entlassen und vertrauen darauf, dass sie in irgendeinem, wie auch immer, gearteten ambulanten System aufgefangen werden. Da habe ich also meine erheblichen Zweifel. Zumal wir ja das Phänomen haben, dass unsere Patienten immer älter werden. Damit werden sie natürlich auch kränker, dafür werden sie auch anfälliger, intellektuell zu reagieren. Ich bin da eher pessimistisch. Man mag da vielleicht Geld sparen, indem man quasi die teure stationäre Behandlung vermeidet, aber das geht nur, wenn ich ein funktionierendes ambulantes Setting aufbaue, und da habe ich meine Zweifel. Und die Zahlen, die uns dann immer aus anderen Ländern vorgestellt NHS werden, Holland oder Dänemark, das ist ein komplett anderes System, wo es gar nicht diese ambulante niedergelassene Medizin gibt.
Oder UK ist ja auch immer ein gutes Beispiel für ambulante Settings und ambulanter Eingriff.
Also ich wollte im NHS nicht behandelt werden.
Ja.
Ich nicht.
Okay.
Das stimmt.
Ich würde gerne, bevor du vielleicht noch
eine Frage
hast. Achso, wer willst du?
Wir geben ja auch Lagerungsworkshops bei uns in der Akademie, weil Patientenlagerung ist bei uns eigentlich ein sehr, sehr relevantes Thema. Und das passt auch super da rein. Da sagen wir immer, in einer idealtypischen Welt hat man vorher nochmal ein Assessment und man beschäftigt sich tatsächlich mit dem Patienten. Man schaut, hat er Allergien, hat er vielleicht Bewegungseinschränkungen, weil er eine Prothese hat, wenn ich im Steinschnitt die Beine auslage, dass man all das beachten soll und dass man am besten auch den Patienten beobachten soll vorher, wie krabbelt er auf den OP-Tisch. Hat er da vielleicht irgendwelche Besonderheiten? Dass er dann so, wie Sie sagen, dass das eigentlich eine schöne Idee ist und auch nice, dass man das so machen kann, aber entspricht nicht der Realität und wird halt auch immer wahrscheinlicher, ne? Dass man so viel Zeit mit dem Patienten aufbringen kann.
Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben ja heute schon Zonen, wo Patienten dann quasi abgerufen werden, die dann schon mal früh eingeschleust werden und dann in einer Abrufzone auf ihre Operation warten. Da habe ich ja noch viel weniger die Chance, den Patienten kennenzulernen in seinem täglichen Bewegungsausmaß oder wie will ich mich von einer kritischen Hautweichteilsituation überzeugen, wenn ich 5 Minuten gerade mal Zeit habe, um nochmal letzte Dinge vor der Operation zu besprechen. Also das Thema Zeit und immer kürzer werden und der OP auch als Teil einer wie auch immer gearteten Fließbandarbeit. Ich meine, aus Sicht mancher Geschäftsführer wäre es ja sinnvoll, wenn wir Tag und Nacht produzieren, oder?
OP ist der Motor des Krankenhauses.
Macht ja Sinn, ja.
Wirtschaftlich macht Sinn.
Nur, wir bauen halt keinen kein Auto, sondern wir haben es leider mit Menschen zu tun. Und ob ich jetzt einen Motor irgendwie einbaue oder ein Organ operiere, da gibt es schon qualitative Unterschiede. Das ist leider manchen Geschäftsführer bisher noch nicht so richtig aufgefallen.
Das heißt, es gibt aus Ihrer Sicht definitiv zahlreiche Situationen, in denen Sie das Thema Patientensicherheit in Konflikt mit wirtschaftlichen Vorgaben erleben. Das höre ich jetzt so ein bisschen raus. Ist das richtig?
Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, ich persönlich, dass ich genötigt wurde, Patientensicherheit zu vernachlässigen zugunsten wirtschaftlichen Fortünen.
Das war jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber Sie sehen schon den Konflikt in gewisser Weise. Ne?
Klar.
Ja.
Und der Konflikt ist natürlich die Verweildauer. Sie müssen sich vorstellen, wie ich vor 33 Jahren angefangen habe, war die Verweildauer, da gab es ja noch den Tagessatz, da konnte man die Verweildauer an der medizinischen Notwendigkeit orientieren. Der ist halt gegangen, meist nach Fadenzug, wenn er zurechtkam. Heute haben wir eine INE-Kalkulation, wo die Grenzverweildauer schon bei Aufnahme festgelegt wird. Und beim Umgang mit meinen jungen Assistenten versuche ich da viel Wert drauf zu legen, dass die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung nicht durch das INEC vorgegeben sein muss, sondern durch mein persönliches Ethos, was ich mir zurechtgelegt habe oder mitbekommen habe. Und da bin ich auch Teil eines freien Berufs, der sich nicht an unbedingt Regularien orientieren muss, die, sag mal, einen Abrechnungsbenefit bewirken.
Das heißt, Sie entscheiden immer noch, haben das letzte Wort, wenn es heißt, Sie entscheiden, wann der Patient entlassen wird.
Genau. Die Entlassung ist ja jetzt nicht ein Wert, sondern der muss ja, das muss ja das Gesamtsetting passen. Wenn ein Patient nicht zurechtkommt, dann kann er nicht entlassen werden. Wenn kein Pflegeheim ihn aufnimmt, muss ich ihn ja da behalten.
Ja.
Da gibt es natürlich Konflikte. Da gibt es Konflikte auch mit denen, die sich um die Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses kümmern müssen. Und wenn ich sehe, dass 60-70% der Krankenhäuser defizitär sind, und die anderen, die vielleicht nicht defizitär sind, andere Möglichkeiten der Finanzierung haben, dann ist da irgendwie ein gewisser Handlungsbedarf. Und man vermutet immer, dass noch genug Wirtschaftsreserven in dem System sind, um einfach da den letzten Euro rauszupressen. Nein, ich glaube, diese Reserven sind mittlerweile aufgebraucht. Und so ein Zauberwort ist dann ja auch Digitalisierung. Als würde man, wenn man jetzt eine digitale Patientenakte hat, die Versorgung des Patienten verbessern.
Nee, aber sehr angenehmer, glaube ich. Aus Patientensicht, aber ja. Ich glaube, das macht es jetzt nicht schneller, aber ich glaube, wenn man alles direkt vor Ort
vereinfacht vielleicht
und nicht alles nochmal fotokopieren muss, bevor man den Termin im Krankenhaus hat.
Ja, das stimmt.
Glaube ich, ist schon was. hilfreich ist, oder? Also ich glaube, es macht das Ganze auch sicherer, oder? Wenn ich alle Angaben zum Patienten direkt in der Patientenakte habe. Oder irre ich da?
Ja. Dann gehen Sie zu Ihrem Lebensversicherer und dann sagt er, also wir gucken doch jetzt erst nochmal da rein. Was steht denn da drin, was wir ausschließen müssen?
Das ist natürlich die Frage, wer hat Zugriff?
Ja, ja. Das stimmt.
Ja, das also stimmt. Wenn man so sieht, was alles gehackt wird, habe ich auch etwas Angst, was um die Datensicherheit geht.
Dann kann man schon, das kann
und
man schon weit spinnen.
Die Patientenakte ist ohne Suchfunktion. Das ist ein Sammelsurium von PDF-Files. Das muss man sich mal wegtun. Okay,
das heißt, also ich kann jetzt nicht nach Allergien suchen oder sowas.
Nein, ich habe keine Chance, dass ich sage, das ist mal vorgesehen, aber zurzeit noch nicht.
Das heißt, wenn ich als Notfall zu Ihnen komme, eine Tibia-Fraktur habe, dann müssten Sie sich 500 PDFs anschauen, ob eventuell.
Im extremen Fall, genau. Okay.
Ja, dann hilft es natürlich wenig. Ja, das stimmt.
Dann bringt die Digitalisierung auch.
Das habe ich mir eigentlich schlauer vorgestellt. Ich dachte wirklich, ich kann dann, dass es vielleicht ein bisschen sortiert ist, ich kann schauen, was hat er denn für Vorerkrankungen, hat er irgendwelche Allergien, hat er irgendwelche Behandlungen irgendwo dran, dass ich das. Weil dann wäre es meiner Meinung nach ja eigentlich relativ schlau.
Ja. Und man könnte ja, uns Ärzten wird ja auch immer mal wieder Abrechnungsbetrug vorgeworfen. Mhm. Auch da hat die digitale Patientenakte keine Möglichkeit zu verifizieren, was letztendlich abgerechnet wurde. Oder wie wenig dafür bezahlt wurde von der gesetzlichen Krankenkasse für eine Behandlung. Mhm. Das wäre ja auch mal, das war mal Gegenstand, dass das alles transparent gestaltet werden muss, dass der Patient auch mal den Eindruck kriegt, wie viel oder wie wenig ein Hausarzt pro Quartal pro Patient wirklich abrechnet. Mhm. Auch das suche ich vergebens in einer digitalen Patientenakte. Und dann habe ich natürlich als Patient die Möglichkeit, auch Dinge aktiv zu löschen oder dass Dinge aktiv gelöscht werden wollen.
Okay. Mhm.
Das sind vielleicht möglicherweise Dinge, die mir gerade nicht passen.
Mhm. Ja, die Geschlechtskrankheit oder was es da ist.
Ja, das sind auch F-Diagnosen, also alle, die mit psychiatrischen, die vielleicht wichtig wären.
Ja, absolut.
Ja,
spannend.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Das haben wir nämlich eben so ein bisschen übersprungen. Jetzt haben wir gesagt, Sie sind Facharzt und Sie sind Krankenhaushygieniker und im Gericht unterwegs. Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Sind Sie selber auch noch im OP? Wie verteilt sich das so? Sind Sie jetzt eigentlich mehr als Sachverständiger unterwegs oder praktizieren Sie selber auch noch? Wie ist das bei Ihnen?
Also ich bin sehr selten noch im OP. Das liegt aber auch daran, dass sich die anderen Tätigkeiten so zeitkonsumierend sind, dass ich dann nicht vernünftigerweise mich um Patienten noch kümmern kann. Die Krankenhaushygiene ist ein System, wo man halt viele Daten sichtet. Das sind Infektdaten, die ich täglich zum Glück über ein digitales System auch präsentiert kriege, wo ich persönlich auch dann viel vor Ort bin, mit den Betroffenen oder auch den Mitarbeitern reden muss. Wir haben so ein paar kritische Bereiche in unserer Klinik. Wir haben einen Bereich septische Chirurgie, das heißt, das ist so ein Kernbereich der BG-Klinik, wo wir sagen, wenn ihr Infektprobleme habt, dann seid ihr herzlich bei uns willkommen. Diesen Bereich habe ich 25 Jahre geleitet. Und wir haben ein Team von Experten, die sich um nichts anderes kümmern als ihre Infektkomplikationen. Dann haben wir den Schwerverbrennungsbereich, der natürlich gerade was infektiologisch Tür und Tor geöffnet ist. Dann haben wir einen relativ großen Querschnittsbereich, also Patienten, die akute Querschnittsverletzungen haben, die uns eigentlich long life verbunden sind, denn die kommen immer wieder mit ihren Problemen. Und dann halt den Intensivbereich, gut, der ist jetzt bei uns nicht risikobehafteter als andere Intensivpatienten. Wir haben keinen hämato-onkologischen Bereich, der uns jetzt Sorgen macht und keinen neonatologischen Bereich. Das sind ja so extreme kritische Bereiche.
Und fehlt Ihnen das, dass Sie nicht mehr selber am Tisch stehen, sondern ganz platt gesagt anschauen?
Nein, das war dann ein aktiver Prozess. Das letztendlich ist es gereift, auch während der Corona-Zeit. Sie müssen sich vorstellen, als Chirurg ist man ja eher vom Typus und von der Persönlichkeit ungeeignet, sich mit Verordnungen, Leitlinien, Daten.
Das ist ganz spannend, sondern, was Sie sagen.
Man ist ja eher der Macher und ich war auch der Macher.
Ja. Und ich stelle mir das gerade, also die Orthopäden und Unfallchirurgen, die wildesten Sachen sehen Sie.
Das sind Bastler und ich habe über Jahrzehnte die Schwerverletztenversorgung am Standort mitgemacht. Also da habe ich schon meine Erfahrung gesammelt. Und dann kam Corona, auf einmal war ich der wichtigste Mann in einem Klinikum und sollte Fragen beantworten, die ich auch nicht beantworten konnte. Und das ging nicht nebenbei zu machen. Da war einfach zu viel geboten an Präsenz. Und wir hatten dann einen Direktoratswechsel und ich mir dann gesagt habe, nachdem ich dann die 60 überschritten habe, kannst du das psychomental jetzt verkraften, auch den OP eher selten zu sehen und dich um die anderen Dinge zu kümmern. Und das war dann auch okay.
Und da stelle ich mir ja schon auch einen Schritt vor, ne? Das
ja, aber der war gut durchdacht und ich habe ihn bisher nicht bereut.
Ah, das ist gut.
Und der hat natürlich, das ist eine Win-Win-Situation, dadurch brauchte ich keine Nachtdienste mehr machen.
Ja.
Und wenn man über 30 Jahre Tag und Nacht gearbeitet hat, dann ist das ein natürlich perfekter Deal.
Ja, super spannend. Und dann sind Sie nebenbei auch noch Sachverständiger geworden.
Ja, und dann ging es darum, eine BG-Klinik hat sehr viele Begutachtungen. Das sind Begutachtungen für den Träger, also die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, Unfallfolgen durch einen Arbeitsunfall, die dann bewertet werden müssen. Dann natürlich sehr viele Versicherungsgutachten für private Unfall- und Haftpflichtversicherer. Und dann bin ich derjenige, der alle Klagen und Beschwerden auf den Schreibtisch kriegt. Das ist so eine gleichbleibende Zahl. Also wir haben etwa so 1 Promille. Von Leuten, die so unzufrieden sind, dass sie dann auch den Klageweg einreiten. Oder eine Prüfung bei der Ärztekammer beantragen. Und dazu muss es natürlich auch Leute geben, die für andere Ärztekammern oder für Gerichte dann
Einschätzungen.
Ein Gutachten machen und sagen, hier handelt es sich um einen Behandlungsfehler oder nicht. Bin ich insofern natürlich gern gesehener Gutachter, weil ich einmal den Bereich Krankenhaushygiene abdecke und auf der anderen Seite die operative Medizin. Also ich bin durchaus auch in Gutachten involviert, die jetzt nicht direkt mit meiner Orthopädie-Unfallchirurgie, sondern mit anderen operativen Eingriffen zusammenhängen. Und das ist dann schon, sagen wir mal, ein Bereich, der einem sagen wir mal, schon Befriedigung geben kann. Wo man natürlich auch sieht, wie möglicherweise nicht gelebte Patientensicherheit dann zu einem justiziablen Fehler führen kann.
Und wie langwierig das dann unter Umständen teilweise auch ist.
Genau.
Und wie teuer.
Wie teuer, genau. Und das ist okay, vielleicht bin ich so ein verkappter Jurist. Ich habe mir schon mal überlegt, man kann berufsbegleitend den Master of Law machen.
Ja. Oh, auch was man als, so macht nebenbei.
Das war noch was.
Und zwar auch als Nicht-Jurist.
Aha. Okay.
Aber das wären dann auch nochmal. Ich habe genug nebenbei gemacht.
Ja, sprengt so ein bisschen den Rahmen, okay.
Vielleicht dann besser die Platzreife zu machen.
Ach, sind Sie Golfer oder wollen Golfer werden?
Mal sehen.
Ah, ja, können wir gleich noch drüber sprechen.
Was sehen Sie denn so besonders häufig, wenn Sie die Gutachten machen, wenn Sie vor Gericht sind? Gibt es irgendwie Felder, wo man sagt, hey, da passiert wirklich oft was, das sollte wirklich jeder wissen und da ein bisschen mehr drauf aufpassen?
Also es sind drei große Bereiche, die immer kritisch sind, wo auch die Juristen mittlerweile wissen, wo sie ansetzen müssen. Das ist einmal der große Bereich Aufklärungsfehler.
Okay.
Der zweite Bereich ist Befunderhebungsfehler. Mhm. Und der dritte ist dann der wirkliche Behandlungsfehler. Mhm. Der Aufklärungsfehler, der wird, sagen wir mal, durchaus weniger werden durch eine standardisierte Aufklärung, die es ja mittlerweile gibt. Mhm. Da kann man sich jetzt heute nicht so zwanglos rausreden als Patient. Es wurde nicht gesagt. Ein großes Problem sind Patienten mit Migrationshintergrund.
Mhm. Sprachbarriere.
Sprachbarrieren. Mhm. Da gibt es ein Urteil, ich meine aus dem Landgericht in Nürnberg, wo der Arzt sich davon überzeugen muss, dass der Übersetzer das auch im Wesentlichen übersetzt hat. Mhm. Ein Urteil, was völlig an der Wirklichkeit vorbei ist. Also wenn ich jetzt einen Übersetzer habe, das sind ja meist Familienangehörigen, der jetzt was auf Albanisch übersetzt, kann ich ja als Nicht-Albaner nicht sagen, im Großen und Ganzen wird er schon das übersetzt haben, was ich gesagt habe. Also ich kann das nur vielleicht an der Länge seiner Übersetzung vielleicht abschätzen, aber mir auch nicht. Also das ist völlig daneben so ein...
Ich müsste es theoretisch... Reicht doch nicht, wenn er am Ende unterschreibt irgendwo oder auf dem Bogen.
Also wenn er was unterschreibt, was er nicht lesen kann und verstehen kann, ist ja eine rechtsunwirksame Unterschrift. Also da muss dann schon unterschrieben werden, übersetzt mit, namentlich erwähnt. Und ich muss den Eindruck haben, dass das, was übersetzt ist, auch korrekt ist.
Mhm. Aber gerade wenn viele Fachbegriffe irgendwie fallen, medizinische Dinge, da ist ja schon Gefahrenpotenzial, also dass man da was
ist,
nicht...
Da ist es schon ein Problem des Muttersprachlers. Also das ist ja gerade unser Problem, dass wir schon einen Wortschatz haben, der für den Normalsterblichen nicht zwanglos nachzuvollziehen ist. Also da erwische ich mich auch immer wieder, dass man einfach allgemeinverständlich spricht. Und das Schlimmste sind für mich Abkürzungen, die für jeden im Krankenhaus vielleicht geläufig sind, aber für einen, der nicht aus dem Krankenhaus kommt, ist es halt leider nicht geläufig. Mhm. Also Aufklärungsfehler werden geringer durch standardisierte Aufklärungen.
Und wie gesagt,
die Sprachbarriere auch, ne? Sehe ich persönlich noch als ein Problem. Mhm. Der Patient muss sich im Großen und Ganzen davon ein Bild machen, was mit ihm passiert und was für Risiken vorhanden sind. Je weniger Zeit zur Verfügung ist, desto schwieriger ist es natürlich. Das ist natürlich in der Unfallchirurgie schwierig.
Da fällt mir, vielleicht packen wir das auch nachher unten in die Shownotes, da fällt mir Paul Romanski, ein sehr, sehr netter Gast auch schon häufig gewesen, der hat eine Institution, die nennt sich Mia Video und der macht halt genau das. Der hat für Standarddiagnosen diese ganzen Aufklärungsgespräche und die dann in 5, 6, 7 Sprachen zertifiziert übersetzt, dass man es einfach dem Patienten am Tablet zeigen kann. Fängt an mit einem kurzen Triage-Video, tatsächlich, wenn man über die Notaufnahme kommt, warum muss ich lange warten, was passiert, welche Farbe bin ich? Und dann halt auf die ganzen Fachbereiche aufgeteilt, auf die Kerndiagnosen und auch die Kernaufklärungen für Eingriff. Würde da ja dann eigentlich super reinpassen und da dann auch vermeiden, irgendwie in irgendwelche Fallen zu laufen.
Ja, vor allen Dingen, wenn es standardisiert ist und es dann gar nicht im Ermessen des Einzelnen liegt, sondern wenn es wirklich zertifiziert ist, wie du jetzt gerade sagtest, dass es dann auch Hand und Fuß hat.
Und mir schießt Roy gerade in den Kopf. Ein Fall war auch ein Patient, der hier war, der Verbrennungen hatte nach einem Eingriff an der Leiste, hat nass gelegen und hatte dann eine sehr, sehr große Verbrennung hinten am Steiß. Mhm. Wurde dann auch gesagt, Sie können uns verklagen, das ist falsch gelaufen. Das hat er dann tatsächlich auch getan. Am Ende wurde dann aber quasi, hat er verloren, sagen wir mal so, weil es ja in dem Aufklärungsbogen gestanden hatte. Gesagt hat es aber keiner. Heißt das auch irgendwie so eine Grauzone dann? Was muss ich sagen? Was darf nur im Bogen stehen?
Also es gibt ja das alte Rechtsprinzip, was schon die Römer hatten, non est in actis, non est in mundo. Was nicht in der Akte steht, gibt's auf dieser Welt nicht. Mhm. Wenn das schriftlich Teil der Aufklärung war, dann kann ich nicht jetzt bemängeln, dass es nicht artikuliert wurde. Also dann müsste ich ja jeden jeden Kaufvertrag, selbst dass der Kauf eines Beförderungstickets der Deutschen Bundesbahn mir artikulierend erklären lassen. Nein, das kann man schon erwarten, dass das, was in dem Aufklärungsbogen steht, auch verstanden wird. Man kann das ja noch mal so ein bisschen highlighten oder herausheben. Mhm. Ich muss aber nicht das aufklären, was eigentlich trivial ist. Mhm. Also, dass man im Krankenhaus eine Infektion kriegen kann, ist gemeingut. Das ist jetzt kein Geheimnis, was nur wenigen Insidern zur Kenntnis gelangt, sondern das ist, und das, wenn man in die Haut reinschneidet, es bluten kann, ist auch eine Trivialität. Und dass man einen Nerv durchschneiden kann, der dort im Hautniveau verläuft, ist auch trivial. Und dass daraus möglicherweise Gefühlsstörungen entstehen können, ist kein Geheimnis. Mhm. Also letztendlich sagt der Gesetzgeber schon eine gewisse Autonomie des Patienten und eine gewisse Kapazität des Aufzuklärenden darf man voraussetzen.
Okay. Mhm. Nur halt sprachlich ist schwierig.
Sprachlich ist schwierig. Also ich sehe das Problem, Sprachbarriere schon ein Problem. Und da haben wir nun mal 10 oder 15% unserer Bevölkerung hat eine Sprachbarriere. Dann der zweite große Bereich, ist der Befunderhebungsfehler. Das heißt, es war geboten, vielleicht eine weiterführende Untersuchung durchzuführen. Klassiker ist Infektproblem und ich unterlasse eine notwendige Laboruntersuchung oder ich unterlasse eine notwendige Bildgebung. Das ist dann schon ein grober Behandlungsfehler. Wenn man alle Kennzeichen beispielsweise einer Infektion hat und ich vermeide jetzt das Ganze zu verifizieren, indem ich eine Laboruntersuchung veranlasse und daraus dann die direkte Konsequenz ziehe. Und dann gibt es den großen Bereich des Behandlungsfehlers, wo eigentlich die Aufklärung korrekt war, wo alle Befunde erhoben wurden, aber die falsch gedeutet wurden oder nicht angesehen wurde. Und das ist häufig auch ein Problem der Kommunikation, der Informationsweitergabe. Das ist ein großes Problem mittlerweile. Mhm. Ich erwähnte die kurzen Verweildauern. Früher habe ich die Patienten 10 Tage, 14 Tage auf Station gehabt, war letztendlich durchgängig da, weil ich nach dem Dienst ja keinen Freizeitausgleich hatte, sondern der Informationsfluss war schon allein dadurch gewährleistet, da ich ja immer da war. Heute hast du im Extremfall ein Dreischichtsystem und musst ein System generieren, der sicher den Informationsfluss weiterleitet. Da ist sicher ein Problem. Und das sind so die drei Entitäten, die dann auch zu Behandlungsfehlern führen. Und wenn sie dann ein gewisses Ausmaß ist und wenn man letztendlich den Eindruck hat, und das darf nicht sein und jeder rümpft die Nase und schüttelt den Kopf und wie kann nur, dann ist es ein grober Behandlungsfehler.
Jetzt, wenn wir über Behandlungsfehler sprechen, wir haben in anderen Folgen auch schon über die sogenannten Never-Events gesprochen, also Sachen, die eigentlich unter gar keinen Umständen passieren dürfen. Falscher Patient, falsche Seite operiert. Wie häufig kommt Ihnen sowas unter?
Also mir ist es untergekommen. Auch schon zu Zeiten, wo es üblich war, also falsche Seite, wo das Kreuz absolute Pflicht war. Falschen Patienten gibt es auch, das ist bei Namensgleichheit, das gibt es manchmal wirklich, dass absolute Namensgleichheit ist und der kriegt das falsche Identifikationsband. Das gibt's. Und ich habe dann auch schon, nicht jetzt persönlich, aber mit Leuten gesprochen, die in dem Fall mit involviert waren, wo dann mal der falsche Lungenflügel bei einem Karzinom operiert wurde.
Das ist der Worst Case.
Das ist der Worst Case. Das ist aus einer Zeit, wo es noch kein digitales Röntgen gab und wo einfach das Röntgen-Thorax-Bild falsch rum aufgehängt wurde.
Okay. Das heißt, das sind also eher Sachen, wo Sie sagen, da könnte die Digitalisierung jetzt wieder helfen und alles, was dazugehört, das ist seltener geworden, oder? Dass diese ganz grob fahrlässig ist es ja gar nicht, sondern diese...
Es gibt Fälle, wo ein falsches Herz transplantiert wurde wegen Blutgruppen. Unverträglichkeiten. Also wo man wirklich beim Empfänger oder beim Spender eine falsche oder eine andere Blutgruppe festgestellt hat und das dann nicht wahrgenommen hat. Das gibt es. So wie es ja eigentlich unverständlich ist, dass zwei Systeme vereisen können bei einem Flieger und der fällt vom Himmel, oder? Müsste man ja auch meinen, dass das müsste doch eigentlich technisch heute geklärt sein, dass so ein System eben nicht vereist. Ich persönlich war mal bei einem Flugzeugabsturz in Zürich involviert, wo zwei Sicherheitssysteme versagt hatten, nämlich die Höhenmesser, der digitale und der analoge. Und wo man nachweisen konnte, dass der analoge der Zeiger verbogen war und bei einer Höhe von 3000 Metern nicht weiter abgesunken ist und dem Piloten wurde quasi nicht der Sinkflug angezeigt. Und der flog beim Anflug auf Kloten in einen Berg rein.
Oh, vorher. Wahnsinn, echt. Jetzt haben wir ganz viel über Fehler gesprochen. Und ich gehe davon aus und unterstelle jetzt einfach mal, dass sie sicherlich auch einige Ärzte bei sich im Freundeskreis haben. Thema Second Victim, was macht es eigentlich mit einem Arzt, was macht es mit einer Krankenschwester, wenn ein Fehler passiert? Wie empfinden Sie das? Also gibt es da Systeme, wo Sie sagen, wenn jetzt was schief läuft, dann gibt es eine Anlaufstelle, da wird darüber gesprochen, da wird das aufgearbeitet, da bekommt man ein paar Tage frei, um einfach so ein bisschen wieder runterzukommen. Wie ist das?
Also institutionalisiert ist es bisher nicht, ehrlicherweise. Und da haben wir durchaus wahrscheinlich etwas Nachholbedarf. Wir Ärzte sind natürlich unerschütterlich stark und können mit allen Unzulänglichkeiten und auch eigenen Fehlern problemlos umgehen und haben da, jetzt rede ich mal aus der Generation meiner Vorväter, überhaupt keinen Bedarf, dass uns andere helfen. Das sehe ich anders. Da gibt es professionelle Hilfe, die man durchaus anbieten sollte und Peer-Reviews und Peer-Verfahren ist durchaus eine Möglichkeit, dass wir damit umgehen können. Es gibt ja die sogenannte Balint-Gruppe. Das ist sicher eine Institution, die hilft. Ich persönlich habe den Vorteil, dass ich eine Ehefrau habe, die auch Ärztin ist.
Das heißt, ihr habt eine Balint-Gruppe zu Hause.
Ich habe meine Balint, also ich liege nicht nur mit meiner Hausärztin, weil sie bei mir im Haus wohnt, sondern habe natürlich dann auch die Möglichkeit, mich auszutauschen.
Schön, ja.
Und habe dann natürlich, kann voraussetzen, dass da wesentliche Teile verstanden werden und auch nachempfunden werden. Ansonsten sind es natürlich schon auch das eigene Netzwerk, das eigene ärztliche Netzwerk, die da helfen können. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da mehr Bedarf ist.
Haben Sie das vielleicht selber schon mal miterlebt? Irgendein Fehler, der gar nicht unbedingt Ihnen selber vielleicht passiert ist, aber wo Sie sagen, boah, da kann ich mich jetzt auch noch nach 30 Jahren dran erinnern?
Ja, ja, sicher. Also durch meine Position in der Klinik bin ich ja so ein Senior Consultant. Das heißt, mir gegenüber werden schon auch Fehler zugegeben und eröffnet, die man sonst vielleicht anderen nicht mitteilt. Und man will dann von mir so meine Meinung, Einschätzung und was man jetzt am besten macht. Diese Position genieße ich auch, so der väterliche Kollege, der dann sagt, ja komm, jetzt werden wir das schon irgendwie managen und am besten, wir gehen jetzt offen damit um. Also falsche Seite operiert, klar, da muss man direkt kommunikativ mit dem Opfer in Anführungszeichen reden und auch ihm was anbieten. Da habe ich zum Glück über 30-jährige Berufserfahrung und eben meine Erfahrung auch als Rechtsmanager, der also auch die Erfahrung aus den Gerichten hat. Vieles an Klagen und Beschwerden ist ja unterlassene Kommunikation.
Ja, super oft.
Also nicht nur innerhalb des Kollegiums, sondern eben auch innerhalb der Patienten, mit dem Patienten. Manches könnte man im Vorfeld schon aus der Welt schaffen, indem man darüber offen redet und nicht den Eindruck entstehen lässt, man will hier irgendwas vertuschen.
Das heißt, eine proaktive Kommunikation ist das A und O.
Und da bin ich auch ehrlicherweise froh, dass mein Arbeitgeber schon relativ frühzeitig die Notwendigkeit von Kommunikationsseminaren und Workshop angeboten hat, und wir wurden verpflichtet, denn ärztliches Gespräch und ärztliche Kommunikation ist nicht Teil der Ausbildung im Medizinstudium. Jetzt vielleicht kommt es langsam, aber das Arzt-Patientengespräch ist ja ein wesentlicher Teil. Da wurde man ins kalte Wasser also ich kann mich noch erinnern, wie ich den ersten Patienten aufklären musste über seine unheilbare Krebsdiagnose. Ich meine, da muss man ja geschult sein. Das ist ja nicht etwas, was man mal so...
Sollte man
mal. Ja, was man zwischen Tür und Angel irgendwie macht. Ja, da muss man die Worte schon sehr sorgsam wählen. Ja.
Wir haben auch sehr viel über die interprofessionelle Kommunikation gesprochen. Also quasi zwischen Ärzteschaft und Pflege, OP-Management und all das. Gern oft besprochenes Beispiel, und da würde ich auch, fände ich spannend, ob Ihnen das auch schon öfter mal untergekommen ist, ist so dieses Thema Prothesen auch. Was halte ich vor? Also habe ich die passende Prothese für den Patienten, wenn ich ihn
Endoprothese.
Jetzt. Endoprothese, ja. Genau, Entschuldigung. Endoprothese meine ich. Ist das auch was einem mal häufig über die Füße läuft? Dass man irgendwie das aus Not, weil die Richtige nicht da war, irgendwie die falsche Größe genommen hat oder dass sie im anderen Saal vergriffen war, während man selber operierte?
Das würde ich jetzt nicht nur auf die Endoprothesen beschränken, sondern würde ich auf jegliche Implantate beschränken. Ja, das gibt es. Weil es nicht nachbestellt wurde, weil es nicht geliefert wurde, weil es runtergefallen ist, weil es aufgerissen wurde. Also da gibt es ja alle Varianten. Dieses System, da ist wirklich noch deutlich mehr Digitalisierung und Erfassung. Da können wir uns professionelle Hilfe beim produzierenden Gewerbe holen, wie das laufen könnte. Also die Materialwirtschaft in einem Krankenhaus ist ja verglichen mit der professionellen Materialwirtschaft des produzierenden Gewerbes, sind ja Galaxien dazwischen und nicht nur Welten dazwischen. Auf der anderen Seite wird uns dann was aufgedrückt, wie zum Beispiel Registergesetze, wo man erfassen muss, welche Implantate in die Menschen inkorporiert, und zwar jegliche, wo man überhaupt sich nicht überlegt hat, wie kann ich eine 2 mm Schraube überhaupt kodieren? Da ist ja gar keine Möglichkeit, irgendein Barcode drauf zu lasern.
Schild dran.
Schild dran. Da sind wir wieder jetzt in einem anderen Bereich. Wir produzieren ja Unmenge Müll in diesem Krankenhaus.
Ja.
Und dann mache ich ein System, was ja die Müllproduktion noch nur anschürt.
Na, das stimmt.
Und ich glaube auch nicht, dass damit ein Patient besser oder sicherer behandelt wird. Das Ganze basiert ja auf der verbrecherischen Benutzung von Industriesilikon im Mama-Bereich. Ja.
Da fängt es mit an, genau.
Aber wie gesagt, Bevorratung von Implantaten und sicher sein, dass das richtige Implantat zum Zeitpunkt der Operation vorhanden ist, das ist sicher. Da gibt es noch sicher Optimierungsbedarf in deutschen Krankenhäusern.
Vielleicht bleiben wir gerade mal dabei. Optimierungsbedarf. Gibt es was Sie sich von der Politik oder von der Klinikleitung generell wünschen würden, wo Sie sagen, das sind Prozesse, die müssen implementiert werden, das sind Sachen, die müssen einfach, also das muss einfach integriert werden in den Alltag? Gibt es da was? Oder?
Also die Materialwirtschaft, also gerade Umgang, Bewirtschaftung, Bevorratung von Implantaten. Das kann nicht sein, dass ich erstmal nachgucken muss und vielleicht ein Sieb aufmachen muss, um zu sehen, ob es vorhanden ist.
Ja.
Oder wo es ist.
Wo es ist. Wir haben wie überall in der Republik einen wahnsinnigen Renovierungsstau. Also so wie die Brücken und die Straßen sind auch die Krankenhäuser.
Sind schon sehr alt teilweise, ne?
Auch da gibt es ein gewisses Risiko. Also das, wer in seinem Krankenhaus kein legionelles Problem hat, der muss wahrscheinlich gesucht werden. Dass einfach Renovierung, Erneuerung, Neubeschaffung einfach einem normalen Modus unterliegt, der auch einklagbar ist, letztendlich. Mhm. Also gegenüber dem Kostenträger dieses Krankenhauses und dem Betreiber des Krankenhauses. Das sind so die Dinge, die ich persönlich fordern würde.
Mhm. Wie stehen Sie zur Anzahl der Krankenhäuser? Also gehen Sie mit, dass wir weniger größere, neuere brauchen oder sollte man alle erhalten? Oder kommt es darauf an, wo man gerade ist?
Also wenn ich jetzt ein...
Sie wären jetzt Gesundheitsminister.
Wenn ich Gesundheitsminister wäre und würde einen Zirkel um die Stadt Essen ziehen mit einem Umkreis von 50 Kilometern und wüsste, dann sind mindestens 50 Krankenhäuser, kann man, glaube ich, schon sagen, da gibt es zu viel. Unser Abrechnungssystem ist leider so gestrickt, dass die Fallzahl der wesentliche Promoter ist. Auf der anderen Seite habe ich natürlich für die normalen Wald- und Wiesenerkrankungen, und das haben wir ja gesehen, wie dringlich auch auf einmal Krankenhauskapazitäten fehlen können. Mhm. Das haben wir schmerzlich erfahren in der Corona-Pandemie, dass wir einfach gewisse Kapazitäten vorhalten müssen. Mhm. Und kein Mensch käme auf die Idee, wenn es in Gummersbach nie brennt,
die Feuerwehr.
Zu sagen, ja. Die Feuerwehr könnte ja eigentlich jetzt die Friedhöfe und die Grünanlagen gießen. Die sollen sich jetzt nicht mehr. Die hätten ja die Kapazitäten und vor allen Dingen auch die Devices. Mhm. Aber ums Brennen brauchen sie sich nie. Die braucht es sich ja nie kümmern, weil es in Gummersbach nie brennt. Wir brauchen keine Feuerwehr. Mhm. Notfalls kommt ja die Feuerwehr aus Köln dann angefahren.
Ja.
Ein Unding. Mhm. Denn wir gehen immer von unserer gesunden Mobilität eines gesunden, normal mobilen aus. Wir haben aber auch eine zunehmende Überalterung unserer Gesellschaft und damit nicht die Mobilität, die notwendig ist, um auch weitere Strecken zu hinterlegen. Ich glaube schon, dass natürlich die Qualität in einem Krankenhaus der Maximalversorgung, wo viele Diagnosen häufig behandelt wird, die Versorgungsqualität besser ist. Bin ich fest von überzeugt. Aber ich brauche kein Maximalzentrum, um eine banale, ambulant erworbene Pneumonie zu behandeln, die eben dann mal stationär behandelt werden muss. Ich brauche auch kein Maximalzentrum, um eine simple Außenknöchelfraktur oder eine unkomplizierte Unterschenkelfraktur zu behandeln. Mhm. Aber um eine schwere Bauchspeicheldrüsenerkrankung zu behandeln, ist es vielleicht schon sinnvoll, ein Zentrum vorzuwahlen. Also ich glaube schon, dass es ein gesundes Mix geben muss und da sind wir wieder an dem Thema. Ich kann natürlich die kleinen Krankenhäuser schließen, aber ich muss eine Alternative anbieten und die Alternative gibt es leider in Deutschland nicht mit unserem ambulanten Versicherungssystem. Da sind uns manche Länder vielleicht etwas voraus, dass ich Pflegehotels habe, die dann die pflegebedürftigen Patienten auffangen, wenn der akute stationäre Aufenthalt beendet ist. Und kaum ist ja mal jetzt in den Wintermonaten, suchen Sie mal einen Kurzzeitpflegeplatz vor Weihnachten.
Katastrophe.
Vergettet.
Ja. Ja.
Da werden erstmal die Angehörigen untergebracht, damit man dann in den Weihnachtsurlaub fahren kann. Ja, so sieht's aus.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Das heißt, ein paar richtige Schritte dabei in der Krankenhausreform, aber vielleicht in der falschen Reihenfolge. So ein bisschen.
Ja, es ist ja so ein bisschen schwierig, was gerade Krankenhausreform ist. Also das, was unter Kalle Lauterbach angestoßen wurde und was jetzt übrig geblieben ist, da sind ja auch gewisse Dinge gar nicht mehr nachzuvollziehen. Also der größte Flop war ja der Bundesklinikatlas, also der war ja, den habe ich selber mal überprüft und habe dann eingegeben, unsere, unser Krankenhaus, wir sind so ein Zentrum für Beckenverletzungen und wir wurden dann auf einmal als Kontinenzzentrum gelistet, weil wir Becken behandeln.
Oh.
Also
okay. Ja, verstehst.
Beckenbodentherapien machen wir jetzt wenig, aber wir wurden als Inkontinenzzentrum gelistet. Mhm. Oh. Wahrscheinlich, weil wir auch ein paar Querschnittspatienten haben mit Inkontinenzproblemen. Ja. Mhm. Da frage ich mich, dafür werden Millionen ausgegeben, um dann sowas
wieder abzuschalten.
Zu ja. produzieren. Also das fand ich fast eine lächerliche Nummer, die da abgezogen wurde.
Mhm.
Auf der anderen Seite muss man sich natürlich schon fragen, woher kriegt überhaupt der Patient ungefilterte Informationen? Wie gut und wie sicher ist ein Krankenhaus? Mhm. Das ist ja grundsätzlich schon zu hinterfragen. Sicher nicht in den Printmedien, die auch immer mal wieder ein Ranking der Krankenhäuser haben, weil ich weiß aus eigenen Erfahrungen, wie das läuft. Meine Frau als Praxisinhaberin wurde gefragt, wie viel ihr das wert ist, an erster oder an letzter Stelle genannt zu werden. Und ich kann Ihnen sagen, man empfiehlt sich natürlich gegenseitig für gewisse Rankings.
Ja, dann ist es eigentlich schon wieder
forget it.
Ja, ja.
Es gab mal eine sogenannte weiße Liste, aber ich glaube, die wurde so ein bisschen durch den Klinikatlas ausgetauscht. Da kann man zumindest mal schauen, wie oft macht ein Krankenhaus was. Ich fand die Zahlen waren eigentlich relativ plausibel.
Ja, wir erfassen ja relativ viel QM-Daten, sind ja gesetzlich verpflichtet. Warum werden die nicht zugrunde gelegt, um daraus ein sicheres Krankenhaus transparent zu präsentieren? Wenn ich weiß, die Infektquote in diesem Krankenhaus bezüglich nosokomialer Infekte ist gering, dann kann ich ja zumindest, wenn die valide erfasst sind, davon ausgehen, dass da offenbar Hygiene eine gewisse Rolle spielt.
Ja, absolut. Was würden Sie jungen Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben? Sie haben eben gesagt, Sie haben auch viel mit Assistenzärzten zu tun. Was sind Sachen, die Sie denen immer wieder an die Hand geben? Worauf legen Sie da Wert?
Also ich lege Wert darauf, dass man eine gewisse ärztliche Ethik parat hat, die sich an was auch immer orientiert. Das kann der Eid des Hippokrates sein, das kann meine persönliche Well-Balance sein, das kann der Grund sein, warum ich überhaupt diesen Beruf gewählt habe. Grundsätzlich ist bei allem Kritik, den wir jetzt auch artikulieren als auch erfahren, ist der eine für mich der schönste Beruf der Welt. Denn ich habe durch die Tatsache, dass ich jemanden helfen kann oder Leiden nehmen kann oder Perspektiven aufbieten kann, schon ein erhebliches persönliches Glücksgefühl. Also der Zufriedenheitsfaktor, allein durch die Tatsache, dass ich den Eindruck habe, es macht Sinn, was ich tagtäglich mache, gibt mir schon sehr viel Zufriedenheit. Dazu muss ich allerdings auch bereit sein, was zu leisten und auch einen Teil meiner Zeit einfach zu opfern. Das muss man wissen und das ist nicht unbedingt Monday to Friday, 9 to 5.
9 to 5.
Wie ich noch ich habe die septische Chirurgie lange geleitet. Da war ich eigentlich, wenn ich vor Ort war, jeden Tag in der Klinik. Auch Sonntag und Weihnachten. Klar, wenn ich da war, war ich in der Klinik. Weil der war ja auch Sonntag krank. Und mein Pflegeteam wusste, der Flash kommt, bevor er zum Bäcker geht, um 7 Uhr vorbei. Und den kann man mal fragen noch. Das war mein persönlicher Anspruch. Da braucht man natürlich Verständnis. Da muss man Verständnis von den Kindern erwarten, da muss man Verständnis vom Ehepartner erwarten. Aber ich hatte zum Glück da die richtige Wahl getroffen, diesbezüglich.
Schön.
Und das muss ich auch sagen, das versuche ich auch den Assistenten zu vermitteln. Und ich habe eine gewisse Pflicht, nicht auf meinem Wissen stehen zu bleiben. Sie sehen ja vielleicht an meiner Vita,
ja,
dass ich ein Long Life Learner bin, mhm, und auch noch vorhab, weiterzumachen.
Ja. Master of Law haben wir eben drüber gesprochen, ne? Ist noch nicht ganz raus vielleicht.
Der kostet halt 13.000 Euro.
Da sind sie mit der Platzreife mit ein bisschen weniger dabei. Ach, schön.
Und das muss man halt, ich habe da eine gewisse Bringschuld als Arzt, dass ich gegenüber dem Patienten auch, sagen wir, immer up to date bin. Mhm. Ansonsten soll man es lieber lassen. Mhm. Und dann, wenn man das so lebt, dann ist man eigentlich glücklich im Beruf.
Gut gewappnet.
Und ich könnte mir durchaus vorstellen, den Beruf auch länger als jetzt
bis zum Rentenalter.
Ja, über das Rentenalter auch durchzuführen. Mhm. Warum nicht? Mhm. Also viele Dinge, die sind da viel zu wertvoll, als dass ich die jetzt für mich behalten sollte.
Ja,
oder?
Ja, das stimmt.
Man muss bloß den richtigen Zeitpunkt dann finden. So ist natürlich Professor Hönsch derjenige, der als Daniel Düsentrieb und als Tüftler immer derjenige war, den man immer fragen konnte und, ob, und nach einer Idee fragen. Ja? Mhm.
Aber auch er hatte sich dann die Frage gestellt, genau, wo ist dann der Zeitpunkt, wo ich den Absprung schaffe, genau, oder was kann ich denn noch machen?
Vielleicht hilft es ja auch einfach zu reduzieren. Also das könnte ich mir einfach auch vorstellen, dass man dann, wenn das Herz dran hängt, dass man einfach sagt, so jetzt aber dann halt eben nicht mehr 40 Stunden pro Woche, sondern vielleicht nur noch 20. Dass man einfach auch ein bisschen was davon hat, dass man sein Leben lang hart gearbeitet hat. Das ist ja was, was für mich berufsübergreifend einfach ein Thema ist, dass man das Ganze auch noch ein Stück weit genießen kann.
Ja, vor allen Dingen muss man erkennen, dass man natürlich ersetzbar ist. Und dass man jetzt nicht derjenige ist, der allwissend ist, sondern das ist, glaube ich, ein großes Problem für Leute, die das ganze Leben an verantwortlicher Position geschafft haben, dann zu merken, eigentlich ist man ja ersetzbar und jeder kann auch meinen Job erledigen.
Mhm. Nur anders vielleicht.
Nur anders.
Ja.
Ich fände es nochmal spannend, aus Ihrer Sicht als Krankenhaushygieniker, wenn ich da jetzt an frische Ärzte oder frische Pflegekräfte, die ins Krankenhaus kommen, gibt es da sowas, was erstmal alle falsch machen, wo man besonders drauf aufpassen müsste? Was ist da so am wichtigsten zu beachten?
Abgesehen davon, dass sie sich die Hände desinfizieren, bevor sie sich die Klotz anziehen und die hygienische Kleidung im OP.
Also bei uns werden die nochmal eingeschworen. Ich halte sogar bei unserem Wochenpraktikum unsere Studenten, da ist gleich am ersten Tag, sind sie mal erstaunt, dass in der Unfallchirurgie auf einmal der Krankenhaushygieniker kommt und die nochmal darauf einspürt. Und ich nehme mir schon die Freiheit, oder wir haben zum Glück eine Unternehmenskultur, uns gegenseitig auf Fehler aufmerksam zu machen, und zwar unabhängig von der Hierarchie, die ich gerade begleite. Mhm. Ohne dass man mit dem erhobenen Zeigefinger auf den anderen zeigt, das ist ja ein wesentlicher Teil der Fehlerkultur, sondern dass es zielgerichtet und zweckgebunden erlaubt sein, also gefordert ist sogar. Und das pflege ich auch in der Krankenhaushygiene. Ansonsten bin ich präsent, indem ich regelmäßig zwei Newsletter im Krankenhaus verschicke. Mhm. Neues vom Rechtsmanagement, neues von der Hygiene. Das wird, so wie ich die Rückmeldung habe, sehr geschätzt, weil ich dann natürlich auch jetzt nicht immer nur bierernst was empfehle, sondern dann auch in der Vorweihnachtszeit mal den Rat gebe, wie man den Christbaum am sichersten auf dem Autodach juristisch transportiert.
Sehr gut.
Cool.
Und so ist es auch mit der Hygiene. Und wenn ich Hygieneprobleme sehe und kommen sehe, dann werden die im Vorfeld dann schon besprochen, dann muss man einfach auch Präsenz zeigen. Mhm. Was ein never-ending story ist, ist natürlich, dass nach wie vor gewisse Dinge nicht angenommen werden. Das sind gegelte Fingernägel, das ist die neue Apple Watch, die ich am Handgelenk habe. Das sind Schmuckgegenstände, die ich trage. Mhm. Das ist, und dass eben die Hände nicht desinfiziert werden nach den Vorgaben der WHO. Mhm. Also in vielen Fällen sogar. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Phänomen, dass wir seit der Corona-Pandemie unverhältnismäßig mehr Einmalhandschuhe verbrauchen im Krankenhausbereich. Zu Ungunsten des Desinfektionsmittelverbrauchs. Also der Desinfektionsmittelverbrauch geht zurück und der Verbrauch an Einmalhandschuh nimmt zu. Das lässt schon den Schluss zu, dass die Einmalhandschuh als Desinfektionsmittelersatz benutzt werden. Eigentlich müsste mit der Zunahme der Einmalhandschuhe auch der Desinfektionsmittelverbrauch zunehmen, denn vor und nach Gebrauch eines Einmalhandschuhs ist die Händedesinfektion zwingend vorgeschrieben. Mhm. Das sind so Phänomene, da muss man dann einfach intervenieren und sagen, bitte nicht. Und die dann auch direkt ansprechen. Mhm. Warum tragen Sie jetzt, wenn Sie den Essenswagen von der Küche auf Station fahren, Handschuhe? Warum haben Sie, wenn Sie den Patienten als Physiotherapeutin auf dem Gang betreuen, Handschuhe an? Das sind so Dinge, die reißen nicht ab, sondern das sind Never-Ending-Stories. Die muss man einfach
immer wieder auf aufmerksam machen. Mhm. Schmuck im OP finde ich ganz spannend. Das habe ich tatsächlich in echt schon sehr unterschiedlich erlebt. Mhm. Also, das ist auch manchmal vom Krankenhaus, also das Ohrringe zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, da kam doch ja, nee, Ohrringe sind okay.
Ja, auch persönliche Schützer, wie die Maske getragen wird. Wenn ich Vollbart habe, dann ist es nicht korrekt, wenn der Bart aus der Maske und dem Mundschutz rausquillt. Nein, ist nicht okay. Und wo ich persönlich noch viel Luft sehe, auch technologisch, ist zum Beispiel bei der AMP, also Medizinprodukteaufbereitung. Da könnte man, glaube ich, sehr viel mehr über Roboter und über maschinelle Prozesse erledigen, die wahrscheinlich besser arbeiten als jeder, der das manuell erledigt. Bin ich fest von überzeugt. So wie ich auch glaube, dass ein Roboter zur Bettenaufbereitung erfolgreicher arbeitet als die Kellerkinder, die da über die Betten wischen. Das wird vielleicht unterschätzt als Fokus und Ursache für Infektionen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, da könnte man mehr Innovationen durchaus fordern. Denn so eine AEMP ist schon ein kritischer Bereich, muss man ehrlicherweise sagen. Da hat man auch relativ viele Hilfspersonal, die angelernt werden. Auch da Sprachbarrieren ein Problem, ähnlich wie im Reinigungsbereich. Man hat relativ viel Ausfall, krankheitsbedingt.
Hohe Inflation würde ich jetzt mal unterstellen wahrscheinlich. Nicht Inflation.
Fluktuation.
Inflation
auch.
Fluktuation, genau. Ja. Dass man da einfach auch immer wieder von vorne anfängt, weil jemand, der das seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren macht, der weiß wahrscheinlich genau, wie er es zu machen hat. Aber wenn da dann alle drei Wochen jemand Neues steht, ist natürlich auch schwierig, ne?
Genau.
Ja.
Das sind so die Herausforderungen, die einfach im Krankenhausbereich sicher noch zu bewältigen sind. Und das Problem Human Resources ist ein Riesenproblem. Und zwar in allen Bereichen. Und das ist dann eine Frage, wie gestalte ich auch den Arbeitsplatz vor Ort? Haben wir wirklich ein Defizit an Leuten? Numerisch fehlen die Nasen? Oder sind die eher in anderen Bereichen? Ich glaube eher der zweite Bereich ist der zweite Fall ist denn ausbilden tun wir eigentlich genug. Nur die erscheinen dann letztendlich nicht dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt. Oder gehen in Länder, wo es vermeintlich besser ist, attraktivere Bezahlung. Oder in einen Bereich, der dann nur noch am Rande mit Medizin zu tun hat. Da sind wir schon gefordert, auch, sagen wir mal, immer während unserer Arbeitsbedingungen zu überprüfen.
Mhm. Mhm. Ja, das ganze Thema attraktiver zu gestalten. Ja. Hätten Sie noch eine Zahl für uns? Wir haben jetzt relativ viel über Infektionen gesprochen. Ist das, wissen Sie grob, wie viele Infektionen so vorkommen nach dem Krankenhausbesuch?
600.000 bis 800.000.
Mhm. Auf wie viele Patienten?
Also wir haben 18 Millionen Krankenhausbehandlungen pro Jahr. Das sind nicht 18 Millionen Patienten, weil da sehr viele Drehtüreffekte sind. Das sind ja welche, die 3, 4, 5 Mal behandelt werden. Also es ist nicht jeder Vierte in unserer Republik wird im Krankenhaus behandelt. Das wäre ja ein Unding.
Sondern wenige dann auch öfter. Ja, okay. Ja.
Von den 600.000 oder 800.000, keiner weiß es ja so richtig, weil wir das ja auch nicht so lückenlos erfassen. Ist übrigens nach den neuesten Prävalenzdaten, die sind auch schon ein paar Jahre her, also Erhebungsdaten, der postoperative Wundinfekt die häufigste Infektion, die ich mir hole. Ich persönlich glaube, dass das ein Dokumentationsbias ist, weil die alternde Wunde fällt natürlich schneller auf als irgendein asymptomatischer Harnwegsinfekt oder ein Hüsteln bei dem Erwerb einer postoperativen oder stationär erworbenen Lungenentzündung. Also ich glaube nicht, dass die häufigste nosokomiale Infektion, also Infektion, die man im Krankenhaus erwirbt, die postoperative Wundinfektion ist.
Aber am häufigsten.
Sie ist aber von allen nosokomialen Infektionen, die man kriegen kann, und dazu gehört ja im Extremfall die Blutstrominfektion mit Sepsis und Tod, ist die postoperative Wundinfektion die ungefährlichste. Wenn ich jetzt sehe, wie viel Opfer an Tod und Invalidität das hinterlässt. Natürlich haben wir immer so die Extrembeispiele. Die junge Frau, die ihr Kniegelenk wegen Meniskusproblemen arthroskopieren ließ und dann ihren Oberschenkel verloren hat. Das sind natürlich Extremfälle. Von den 30.000 Toten, die wir zu beklagen haben, das ist so viel wie Gummersbach Einwohner hat, oder?
Ich habe letztens noch geguckt. Nee, wir haben mehr. Wir haben mehr.
Ja.
53.000 haben wir, glaube ich.
Also jede zweite Gummersbacher wird jedes Jahr statistisch durch eine nosokomiale Infektion dahingerafft.
Oh, das ist ein starkes Bild. Wow.
Und ein Drittel kann man wahrscheinlich verhindern, indem man konsequent und adäquat die Hygienevorgaben einhält.
Wahnsinn. Ich glaube, das sind mehr, als es Verkehrstote pro Jahr gibt.
Ja.
Deutlich mehr. Also wir haben Verkehrstote, sind ja jetzt um die 2000.
Sehr runtergegangen, die Zahlen da, ne?
Und 15.000 vermeidbare Infektionen, tödliche Infektionen. Also das sind 7-mal mehr.
7-mal mehr. Und jetzt muss man mal schauen, wie viel Budget von der Regierung in entsprechende Aufklärungskampagnen gesteckt wird.
Ja, wir haben ja jetzt gerade so eine Aufklärungskampagne, die auch, sagen wir mal, uns ziemlich beschäftigt. Das ist die Erfassung der Sepsis. Gepusht durch die Deutsche Sepsisgesellschaft. Sie haben es geschafft, innerhalb der Öffentlichkeit ein gewisses Problembewusstsein diesbezüglich zu schaffen. Und wir sind jetzt angehalten, im Krankenhaus alle Patienten mehr oder weniger auf Sepsis fortlaufend zu screenen. Das ist nicht so ganz trivial. Man wird sehen, ob jetzt dadurch die Sterblichkeit verglichen mit anderen Ländern besser wird. Ich weiß es nicht.
Aber es passiert ein bisschen
was. Aber es passiert was, genau. Und das ist ja Long Life Learner. Wir müssen uns bewegen und ohne Bewegung passiert nichts. Und dazu ist ja auch die Politik berechtigt. Man muss bloß aufpassen, dass man nicht immer mehr aufbürdet. Man muss auch mal alte Bärte abschneiden. Und vor allen Dingen unsinnige Dinge auch beseitigen. Und dazu gehört aus meiner Sicht die Medical Device Regulation, das, was da an Vorgaben für Medizinprodukte gegeben werden muss. Da haben die Probleme, die so Nischenprodukte herstellen. Also ich persönlich bin auch bei einer Agentur als freier Mitarbeiter tätig, die Zertifizierung von Medizinprodukten macht. Da bin ich für den chirurgischen Bereich unter anderem. Das ging mal so weit, dass ich sogar zur Zertifizierungsbehörde mal geflogen bin und die davon überzeugt habe, dass dieses Produkt unter keinen Umständen vom Markt genommen werden muss, weil es alternativlos ist. Mhm. Das gibt's.
Ja, Wahnsinn, ja. Das erleben wir auch hier und da so ein bisschen.
Und ich hab die Zertifizierung, wir sind ja in Baden-Württemberg, da gibt es ja so ein Nest Tuttlingen, heißt das. Das
hast du sogar schon mal irgendwo gehört.
Da sind ja Unmenge von Medizinproduktehersteller und da hat wirklich ein Medizinproduktehersteller zertifiziert ein Schere und Skalpell. Dieses Zertifizierungspaper habe ich sogar gelesen, da hat die Geschichte der chirurgischen Schere vom alten Pharaonentum bis heute lückenlos präsentiert. Mhm. Da muss ich mich schon fragen, ist das la pour la? Muss man da einfach Leute beschäftigen und Geld abzocken?
Ja.
Um eine Schere und ein Messer zu zertifizieren oder einen Meißel, um dann seitenweise aufzulisten, dass man sich dabei verletzen kann und möglicherweise auch den Patienten verletzen kann. Mhm. Da haben wir schon auch noch einen Bürokratiewahn, den wir einfach beseitigen müssen. Mhm. Und dann haben wir schon auch gewisse Dinge, die auch mal hinterfragt werden müssen, ob das alles Sinn ist, was wir machen. Da sind wir natürlich im Hygienebereich nicht so ganz frei von gewissen Pflichten. Denken Sie nur an die Medizinprodukte-Verpackungsverordnung. Wir beklagen, dass unser Klima in die Knie geht und verpacken unsere Medizinprodukte noch mehr und noch mehr. Und das ist ja alles Müll. Und wo Müll entsteht, muss es verbrannt werden. Und wenn es produziert wird, entsteht ja auch CO2. Mhm.
Dasselbe Dilemma gibt es doch auch meiner Meinung nach, also als Laie gesprochen, was das ganze Thema Mehrweg-Einweg angeht. Wir, die ja beides im Sortiment haben, mit den Einwegprodukten, die ja ganz klar hygienischer sind, aber halt eben auch mehr Müll produzieren. Alles andere müsste aufbereitet werden, ist dafür halt eben langlebiger und nachhaltiger. Ist auch so eine Thematik.
Ja, aber das ist ja immer die Frage, was ist nachhaltiger? Wenn ich eine Schere wegwerfe nach dem einmal Gebrauch, dann kaufe ich diese Schere wahrscheinlich für billigstes Geld von irgendwelchen Schwellenländern. Da frage ich ja nicht, wie unter welchen Umständen diese Schere dort produziert wird. Das hat man ja jetzt sagen wir, politisch eliminiert, dass man so ein bisschen mal hinterfragen muss, unter welchen Umständen überhaupt gewisse Produkte hergestellt werden. Dann schmeiße ich diese Schere weg und versuche dem Konsumenten klarzumachen, das ist ja kein Wegwerfen, sondern das wird ja wieder
recycelt.
Aber schon dieser Recycling-Prozess, schon den aus dem Müll zu detektieren und wieder zu dem Recyclingprozess zuzuführen, ist ja energiekonsumierend. Da muss irgendwo hingefahren werden, muss es Leute geben. Letztendlich sind die Waren globalen Kosten, die ein Einmalprodukt, sagen wir mal, verursacht, ja nicht vorhanden, weil uns ja egal ist, ob das Einmalprodukt in irgendeinem Schwellenland in einer Mülldeponie verschwindet. So sind auch diese Lieferketten natürlich undurchsichtig. Und was da jetzt, abgesehen jetzt von den politischen Dingen, die da eine Rolle spielen, aber auch energietechnisch, kann ich das nicht nachvollziehen. Und wir haben ja auch unsere technische Hygiene. Denken Sie nur mal an die Lufthygiene in unseren OPs. 5% des Energiebedarfs verbraucht in der Bundesrepublik das Gesundheitssystem. Mhm. Wir haben eine Raumlufttechnik, wo permanent die Luft ausgewechselt wird, wo die Luft durch drei Filter gejagt wird und wo sie von minus 10 Grad wie letzte Woche auf 20 Grad aufgewärmt wird. Mhm. Ohne zu wissen, macht es überhaupt Sinn? Tun wir damit einen Infekt weniger produzieren? Mhm. Und das ist so. Denn in der Hygieneszene gibt es diese beiden Pole, die sagen, ja, Laminar Airflow mit Dreifachfilter und permanent Luftaustausch. Und der andere Pol sagt, Fensterlüftung mit Fliegengitter reicht aus. Mhm. Da muss man schon hinterfragen dürfen, ob das, was wir empfehlen und was auch in der DIN vorgegeben wird, zielführend ist oder ob das einzige Ziel die Ertragssicherung als Hersteller ist. Mhm. Das sage ich jetzt mal so
als Denkanstoß.
Leinhafter Konsument. Mhm. Da haben wir schon auch sowohl Sie als Hersteller als auch ihr als Konsument auch eine verdammte Wirklichkeit gegenüber dem globalen System. Mhm. Ansonsten ist die Welt schon sicherer geworden, auch im Krankenhaus. Also bin ich fest von überzeugt, die ist sicherer geworden und sie wird nicht unsicherer. Mhm. Um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert war das allein einer drittgradig offenen Unterschenkelfraktur mit einer 50%igen Sterblichkeit behaftet. Mit 50%iger Sterblichkeit.
Wahnsinn.
Wir therapieren heute 100-Jährige ohne große Zwischenfälle. Mhm. Also dass wir schaffen es, 370 Gramm Kinder am Leben zu halten, ohne das und zu einem lebenswerten Wahnsinn, ne? Leben. Also die Welt ist insgesamt sicherer geworden und ist auch besser geworden, im Gegensatz zu der Stimmung, die uns gelegentlich durch die Medien auch versucht wird aufzuoktroyieren. Es wird alles immer katastrophaler und wir müssen eigentlich uns auf das Ende der Welt fast mal auch.
Kommt einem manchmal so vor.
Insgesamt geht es der Menschheit heute besser als vor 100 Jahren. Mhm. Deutlich besser und zwar global betrachtet.
Mhm. Das ist ein schöner Schlusspunkt.
Ich finde, das können wir auch nicht mehr toppen gerade.
Also halten wir fest, wir könnten 12.000, 15.000 Leben retten, wenn wir mit der Händehygiene vor allen Dingen uns aber auch an die Grundregeln halten, also diese vermeidbaren Infektionen, da haben wir noch ein bisschen Luft. Da können wir gerne arbeiten, das ist gar kein unerheblicher Punkt. Digitalisierung kann helfen, da wo es Sinn macht, haben wir glaube ich rausgearbeitet, kann auch vielleicht nochmal die Ressourcen, die Human Resources im Krankenhaus, die auch ganz, ganz häufig Risikofaktor ist, da muss man nochmal über die Verteilung nachdenken, arbeiten die Leute an der richtigen Stelle, haben wir an der richtigen Stelle den Einsatz von Personal. Ja, und sie sagten so schön, diese never-ending stories, da halt immer beibleiben und genau das versuchen wir auch. Mundschutz richtig tragen, Händehygiene einhalten, keinen Schmuck und was alles dazu gehört, steriles Ankleiden und Co. Da versuchen wir dran zu arbeiten, gemeinsam. Sie haben ihre Passion ja in diesem ganzen Feld gefunden. Sehen sehr, sehr viel. Ich bin total happy, dass Sie da waren. Ich glaube, da war richtig spannender Input dabei.
Auf jeden Fall.
Da nehmen wir ganz viel mit. Ja, und dann möchten wir uns bei Ihnen bedanken für diesen sehr, sehr spannenden Austausch.
Sehr gerne.
Und willst du die Schlussworte sprechen, Charlie?
Ich bin so aufgeregt. Mach du ruhig.
Okay. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Und dann machen wir Feierabend. Dankeschön.
Vielen Dank.